Liebe Gemeinde, Gott macht keine Fehler. Diesen Satz höre ich oder lese ich hin und wieder mal in unterschiedlichen Zusammenhängen. Gott macht keine Fehler. Und das klingt ja auch irgendwie gut und ich wage mir jetzt ja kaum was dagegen zu sagen. Klingt so fromm. Und trotzdem klingt in meinen Ohren der Satz gar nicht so richtig gut. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Vielleicht, weil ich auch gar nicht so genau weiß, was damit eigentlich gesagt sein soll. Aber ich habe so ein Unbehagen bei diesem Satz. Irgendwas ist faul mit diesem Satz. Und meistens kann ich mich auf mein Unbehagen auch verlassen, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Ich habe aber darüber nachgedacht und ich vermute mal, was faul ist an dem Satz, dass er so religiös klingt, so ausgedacht. Klingt nach einem Gott, den Menschen sich ausgedacht haben. Und wie denken Menschen sich Gott aus? Natürlich übermenschlich. Das ist so das alte Prinzip, wenn Menschen sich hinsetzen und sich einen Gott ausdenken. Gott muss übermenschlich sein, sonst ist er ja nicht Gott. Also, Menschen machen Fehler, dann macht Gott keine. Super, voll logisch. Ne? Und wahrscheinlich genau deshalb falsch. Denn Gott ist kein Übermensch. Jedenfalls nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist menschlich, liebe Schwestern und Brüder. So zeigt er sich doch in Jesus als ein Mensch. Ohne Sünde. Aber menschlich im guten, positiven Sinn. So zeigt sich doch Gott. Das verkraftet nicht jeder. Am wenigsten die Religiösen. Aber so ist Gott. Wenn wir denn Jesus und der Bibel glauben dürfen. Ich tue das. Und dann lese ich eben folgende Geschichte, nämlich den Predigttext für heute und denke, so ganz falsch liege ich damit auch nicht. 2. Mose 32 ab Vers 7. Lese nach der Zürcher Bibel, 2. Mose 32, 7 bis 14. Auf dem Berg Sinai, Gott und Mose im Zwiegespräch, die 10 Gebote. Und Bibelkenner wissen, was unten am Fuß des Berges passiert, ne? Nicht so gut. Da redete der Herr zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Schon sind sie abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Dann sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und sieh, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lasst mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da besänftigte Mose den Herrn, seinen Gott, und sprach: Warum, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter denken, in böser Absicht hat er sie hinausgeführt, um sie in den Bergen umzubringen und sie vom Erdboden zu vertilgen? Lass ab von deinem glühenden Zorn. Und lass es dich reuen, dass deinem Volk Unheil droht. Gedenke deiner Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels, und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie werden es für immer in Besitz nehmen. Da reute es den Herrn, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte. Job. Es menschelt sehr in dieser Geschichte, liebe Schwestern und Brüder. Sehr menschlich ist von Menschen die Rede und sehr menschlich ist von Gott die Rede. Und erstmal sollten wir vielleicht auch Verständnis haben für die Menschen damals, also für die Israeliten in dem Fall speziell. Sie haben ja immerhin ein Problem. Sie sind verlassen von Gott und Menschen. Sie hängen da mitten in der Wüste und sie wissen nicht weiter. Mose ist ja auf den Berg gestiegen und er kommt nicht wieder. Immerhin ein Berg, auf dem es raucht und der Feuer spuckt. Was soll man denn da denken? Dem Mose ist was passiert. Der kommt nicht mehr. Und wenn Mose weg ist, wo ist dann Gott? Sie haben keine Orientierung. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie sehen nichts. Aber sie müssen doch was sehen. Sie müssen doch was haben, woran sie sich halten können. Aber da ist ja nichts. Also machen sie sich selber was. So sind wir Menschen halt. Und oft ist das ja gut, dass wir Menschen erfinderisch sind, dass wir unsere Probleme selbst lösen. Sehr oft ist das ja gut, aber nicht gut in Bezug auf Gott. Aber was sollen sie machen? Nun machen sie sich halt selber was. Was? Was macht man denn da? Was macht man denn da, wenn man sich was machen will? Gott, zum Gucken, zum Anfassen. In Ägypten haben sie Stierbilder gesehen. Das ist eindrücklich, das macht was her. Mächtige Symbole für mächtige Götter. Ja, dann machen sie es doch halt auch so. Ihr Gott ist ja auch kein Schwächling. Das wäre schon ein gutes Symbol für ihren Gott. Ein Stierstandbild, das muss her. Und das lassen sie sich was kosten. Immerhin, ne? Sie lassen sich das was kosten. Religiöse Menschen lassen sich ihre Religion immer was kosten. Wahrscheinlich reagieren sie auch deshalb so empfindlich auf Kritik. Es war ja teuer. Anderes Thema. Also es soll ein Stier sein. Ein Stier. Und natürlich aus Gold. Glänzendem Gold. Und natürlich nur als Symbol. Versteht das bitte richtig. Ein Symbol für Gott, für seine Gegenwart. Natürlich ist das nicht Gott. Der ist da drüber, da drauf, so wie bei der Bundeslade. Klar, nur ein Symbol. Okay, aber das Material reicht nicht. Das Material reicht nicht so. Für einen richtigen Stier reicht es nicht. Es wird dann doch nur ein Kalb. Und wenn einer fragt, ob es in der Bibel Humor gibt, dann würde ich sagen, das ist so eine Stelle. Ne? Ein Kälbchen haben sie geschafft. Wie süß. Und dann stolpere ich aber über diese Formulierung in Vers 8. Ein Kalb. Viele Götter. Merkwürdig. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen, ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel. Also ich habe keine wirkliche Erklärung gefunden, bei dem, was mir zur Verfügung stand, warum dieser Gegensatz. Ein Kalb, viele Götter. Aber dann kam mir in den Sinn, dass hier eben auch das Allzumenschliche angedeutet ist, das Allzumenschliche. Es fängt harmlos an und man kann es ja verstehen. Man kann es verstehen und es fängt harmlos an. Und es ist ja auch nur ein Symbol für Gott, ne? Dass sie anschauen können und anfassen können. Aber wie immer ist es dann nachher doch so, dass dieses Symbol vor Augen so viel größer wird als der unsichtbare Gott, um den es ja eigentlich geht. Und nachher betet man eben doch das Symbol an, die Schöpfung und nicht den Schöpfer. Es fängt harmlos und verständlich an und endet dann doch in völligem Unglauben. Also wehret den Anfängen. Aber sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergeworfen und ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf den wahren Gott Israels, von dem hier erzählt wird. Wie ist der denn drauf? Zornig ist er drauf. Das kennt man natürlich auch von anderen Göttern. Und man denkt wieder an den Stier. Man denkt an diesen Stier. Vor Wut schnaubende Nüstern, so wie beim Stierkampf vielleicht. Ihr habt bestimmt so ein Bild vor Augen. So ein Stier in so einer Stierkampfarena, der ist gereizt und der schnaubende Nüstern und der ist kurz davor, loszurennen und alles niederzutrampeln. So ist Gott drauf. Und das sage ich nicht, weil ich mir das ausdenke, sondern ich sage das so, weil das wörtlich so dasteht. Aber ich will jetzt keinen Sprachkurs machen. Aber so redet die Bibel von Gott. Und das passt ja auch noch zum religiösen Gottesbild in Ägypten, in der Wüste und sonst wo. Aber Gott vernichtet nicht nur. Ein Gott kann auch Neues schaffen. Und das kündigt er hier auch an. Im Ende liegt schon ein Anfang. Und das ist der Ausweg aus der Misere. Gott will neu anfangen. Macht er ja auch nicht zum ersten Mal. Zu Abraham, Isaak und Jakob kommt dann halt noch Mose dazu. So ein vierter Stammvater sozusagen. Das kann Gott ja, macht er mit links. Aus einem Menschen ein großes Volk. Vielleicht denkt sich Gott, dass es mit den Moses-Kindern dann ein bisschen besser klappt als mit den Abrahams-Kindern. Kann Gott doch machen. Und wird Mose doch sicher gefallen? Wer würde denn da Nein sagen? Ganz ehrlich. Normal. Aber Mose ist auch kein ganz normaler Mensch. Nicht ganz so wie du und ich, wie es scheint. Gottes Vorschlag gefällt ihm gar nicht. Und dann traut Mose sich was. Und wir müssen den Atem anhalten. Wir sehen den wutschnaubenden Stier vor unseren Augen und so steht Gott vor Mose. Kein freundlicher Anblick, kein vertrauenserweckender Anblick. Vielleicht haben Mose auch die Knie geschlottert. Und dann redet Mose. Der Stierflüsterer. Ganz sanft spricht er. Er kommt Gott nahe. Er traut sich. Vielleicht, weil er Gott doch ganz anders kennt. Trotz der furchteinflößenden Macht, die Gott da gerade zur Schau stellt. Mose kennt ihn als Freund. Kennt ihn als freundlich. Und Mose erinnert Gott daran. Und wieder beziehe ich mich auf den Wortlaut der Bibel und sage, Mose schmiert Gott Honig ums Maul. Also wörtlich steht da, er streichelt das Angesicht Gottes. Das ist auch ein Hammer, ne? Mose streichelt das Angesicht Gottes. Ich sag mal, er schmiert ihm Honig ums Maul. Er besänftigt ihn, sagt die Übersetzung. Er argumentiert mit Gott gegen Gott, hätte Luther gesagt. Appelliert an Gottes Wesen. Gott, so bist du doch nicht. Und was sollen die Feinde sagen? Die werden sich doch ins Fäustchen lachen. Das kann doch nicht in deinem Sinne sein. Das kannst du doch nicht wollen, Gott. Du hast doch auch was anderes gesagt. Daran musst du dich doch halten. Und siehe da, Gott hört auf Mose. Gott hört auf Mose und Gott lässt ab von seinem Zorn. Denn so ist Gott. Er hört auf Mose, seinen Freund, und er lässt es sich gereuen. Er lässt es sich gereuen. Und wieder so ein Schlag in die Magengrube aller menschengemachten Religion. Das darf doch nicht sein. Gott verliert seine Reputation. Ebenso jetzt anders. Aber mir läuft ein heiliger Schauer den Rücken runter, wenn ich das lese. Es reut Gott. Er bedauert seinen Zorn, könnte man auch sagen. Er lässt ihn verrauchen. Und er kehrt zurück zu seinem ursprünglichen Plan, zu seinem ursprünglichen Willen, kehrt Gott zurück. Was wollte er noch gleich? Ja, diese unzuverlässigen und halsstarrigen Israeliten ins gelobte Land bringen, wo Milch und Honig fließt und wo es ihnen richtig gut geht. Das, Das will er doch. Und dahin kehrt er zurück. Wo ist solch ein Gott, so wie du? Da ist er. Da ist er. Nicht der wutschnaubende und kraftstrotzende Stier, den Menschen sich so gern vorstellen, um sich selber zu überhöhen. Nein, ein Mensch ist er, einer von uns. Einer, der nicht draufhaut und umbringt. Einer, der sich selber schlagen lässt und umbringen lässt. Da, dein Gott Israel, am Kreuz hängt er. Jesus heißt er. Da, dein Gott, alle Welt. So sehr hat Gott seinen Zorn gereut und hat er davon abgelassen, hat er selber getan, wozu er uns aufruft, nämlich Buße, Umkehr, das Gute tun und sich nicht zum Bösen reizen lassen, das Böse überwinden mit Gutem, das ist Gott. Auf Mose hat er gehört. Was für ein Gott! Er ist ansprechbar und wandelbar. Er ist kein harter Klotz, den nichts erweicht. Wenn das so wäre, könnten wir uns das Beten ja auch sparen. Es geschieht, was Gott will, da machst du nichts. Musst du ertragen. Nein, Gott ist ansprechbar und wandelbar. Er ist eben der Lebendige und der so ganz andere. Gerade indem er so menschlich ist, so menschenfreundlich ist, gerade indem er uns zeigt, wie wir als Menschen sein sollten und es können, wenn wir ablassen von unseren falschen Göttern, die wir uns ausgedacht haben, wenn wir uns hinwenden zu dem Gott, der für uns da ist und der uns wirklich liebt, der uns nicht vernichten will, sondern der will, dass wir leben. So sehr will er das und will er, dass wir das begreifen, dass er sich selber dafür in den Tod gibt und dem Tod damit die Macht nimmt. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Dein Gott ist Liebe. So wird später der christliche Theologe Johannes auf den Punkt bringen. Aber der hat dies auch nicht aus den Fingern gesaugt, sondern der hat es von Jesus her genommen und so auf den Punkt gebracht. An Jesus können wir das begreifen, was es heißt, dass Gott Liebe ist. Aber auch schon hier bei Mose wird das anschaulich. Gott macht keine Fehler. Wenn ich diesen Satz biblisch verstehen soll, dann wohl so. Er macht keine Fehler, weil er sich korrigieren kann, weil er umkehren kann und sich besinnen kann auf das Gute und es dann auch tut. Gott tut nichts Böses. Das ist, glaube ich, ein biblischer Satz. Und vielleicht ist das ja gemeint. Gott macht keine Fehler, weil er hören kann auf die Bitten seiner Menschen und sich darauf einlassen, wenn sie nach seinem Willen beten. Und oft fragen wir uns, was das denn sei. Wie beten wir denn im Willen Gottes? Na, wahrscheinlich so, dass unser Beten Gottes Wesen entspricht, seiner Liebe entspricht, wenn wir so beten. Also nicht Feuer vom Himmel auf unsere Feinde herabbitten, sondern Güte und Barmherzigkeit, sogar für meine Feinde. Und wenn ich das nicht kann, dann bitte ich Gott darum, dass er mir das schenkt, dass ich es kann. Den Heiligen Geist, von dem Jesus gesprochen hat. Und dann werden wir zusammen staunen. Was für ein Gott! Sein Zorn ist nur ein Augenblick, seine Güte eine Ewigkeit. Und er hört auf unser Gebet. Amen.